18 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 72 des Regionalliga Nordost Podcasts. Die Spieltage 24 und 25 sind Geschichte. Es gab einiges, was passiert ist, und über die Partien sprechen wir heute. Und wir, das ist einmal Alex.
Hallihallo.
Also nach seiner Debütfolge auch direkt 2 Wochen später wieder mit dabei. Und mein Name ist Clemens und wir schauen heute auf die Spiele des 24. und des 25. Spieltags zurück und auf die beiden Leipzig gegen Berlin-Duelle dazwischen. Aber natürlich, wie ihr es kennt, seit der Rückrunde individuell schauen wir in der Tiefe nur auf einige Spiele. Und das werden 5 Stück heute sein. 3 vom 24., 2 vom 25. Spieltag. Und wir beginnen aber mal chronologisch mit dem 24. Spieltag, der am Freitag eröffnet wurde, mit einer ersten Überraschung. Und nicht der letzten an diesem Spieltag, denn der FC Eilenburg konnte Viktoria Berlin mit 2:1 besiegen. Rühlemann und Bibaku mit den Treffern. Skakun konterte zwar noch mit dem Anschlusstreffer, aber mehr ging nicht mehr. Eilenburg gewann das Spiel und raubte Viktoria so wahrscheinlich die Aufstiegshoffnungen. Aber wir werden noch drauf kommen, das war dann endgültig jetzt am vergangenen Wochenende vorbei. Denn da spielten sie gegen Carl Zeiss Jena. Und die waren dann am Samstag, am 24. später gefordert und konnten einen Erfolg feiern. 3:1 hieß es gegen die Hertha-Bubis. Halili mit dem 1:0, das konnte Christensen noch ausgleichen, aber dann waren es Treffer von Richter und von Seser per Elfmeter, die der Mannschaft von Henning Bürger einen 3:1 Erfolg brachten. Und dann schauen wir doch direkt mal auf das erste Spiel, auf das wir etwas näher schauen, denn da gab es von der einst von Markus und mir auserkorenen Big Six ein direktes Duell. Der SV Babelsberg 03 empfing den BFC Dynamo und es gab am Ende eine Punkteteilung. Irgendwie gerade im Trend in dieser Liga direkte Eckentore, denn auch Babelsberg erzielte einst Tahsin Çakmak in der 89. Minute mit der 1:0-Führung für die Filmstädter. Aber Chris Rea, der mittlerweile Rekordspieler des BFC, mit dem Ausgleich in der 12. Minute der Nachspielzeit. Das klingt jetzt erstmal vogelwild. Die Partie war für einige Zeit unterbrochen, weil BFC-Anhänger aus dem Gästeblock Böller aufs Feld geworfen haben. Und deswegen kamen dann diese Zeiten zustande. Also dieser Treffer in der 89. war wahrlich kein absoluter Last-Minute-Treffer. Aber eine Punkteteilung, die ja dem BFC nicht so gefallen haben dürfte, oder?
Wahrscheinlich nicht. Also ich denke, da hätten sie gerne mehr mitgenommen, gerade in dem direkten Duell. Ich habe, also das Spiel ging schon direkt fulminant los. Also in der 6. Minute war es Klatte, der Çakmak anspielt aus dem eigenen Strafraum, der allerdings direkt angelaufen wird und bedrängt ist und den wieder zurückspielen will, der ihm allerdings verspringt und Susek vor die Füße fällt, der ihn dort nicht verwandeln kann. Später habe ich Babelsberg mit einem ganz klasse Konter nach einer Ecke, also der wird nach einer Ecke geklärt, wird auf rechts geschlagen und dort nimmt Werbelow den mit, überrennt den Gegenspieler, nimmt dann schön das Tempo raus und macht einen herrlichen Pass auf Fran, der den letzten Spieler dann auch noch aussteigen lässt und dabei allerdings den Ball sich ein paar Zentimeter zu weit vorlegt, sodass er genau nicht mehr zum Abschluss kommt. Wieder auf der anderen Seite gibt es einen langen Ball in die Spitze, der abgelegt wird und Dadaschow zieht aus ca. 20 Metern ab und knallt das Teil an die Latte. Also es fehlte dort nicht an Highlights. Nach der Pause war direkt wieder der BFC zu sehen. Stockinger lässt nach langem Einwurf, ich glaube, der kann sogar auf der eigenen Hälfte, 2 Leute stehen und scheitert dann im letzten Moment am rausgelaufenen Keeper Klatter an der Strafraumkante. In der 53. Minute gibt es eine Ecke für Babelsberg und lustigerweise versucht Çakmak hier schon mal den direkt aufs Tor zu ziehen, der aber geklärt werden kann. Im Gegenzug ist es Susek mit einer Riesenchance bei einer Direktabnahme, der an Glatte scheitert. Dann folgen eben die 10 Minuten Unterbrechung, wie du schon gesagt hattest, wegen Böllerwurf aus dem Gästeblock. Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht allzu viele Worte dazu zu verlieren. Also wenn Pyro, dann im Block und eben halt keine Böller. Ich glaube, das ist, ja, brauchen wir halt nicht viel drüber reden. Und in der 89. Minute dann, wie angesprochen, das direkte Eckentor von Çakmak, wobei man hier sagen muss, dass Bethke an der Stelle, glaube ich, einfach nicht gut aussieht. Also der sieht den ranfliegen und guckt dann praktisch hinter sich. Und ich glaube, der sieht in dem Moment auch einfach schon recht hilflos, wie der halt einfach hinter ihm reinfällt. Ich denke, wenn er hier einfach einen Schritt nach hinten macht, dann kann der den ganz elegant runterpflücken. Durch die Unterbrechung gab es entsprechend lange Nachspielzeit. Da war Delides noch mit einer großen Chance nach einer Ecke. Und dann in der letzten Minute schnappt sich Sujic den Ball, lässt zwei, drei Leute stehen, zieht in den Strafraum, schließt ab. Der geht nicht rein, wird gehalten, wird aber prallen gelassen nach vorne zu Rea und der nimmt ihn direkt und schießt das 1:1. Und da an der Stelle, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ist das ein Torwart? Also ist das schon als Torwartfehler zu werten, dass der den dorthin prallen lässt oder ist der schlicht und ergreifend nicht besser zu klären?
Ich glaube, man kann ihn schon besser abwehren. Man kann ihn besser abwehren, sagen wir es mal so.
Ich finde es immer wahnsinnig, da ich selber kann, ich finde es immer wahnsinnig schwierig, so eine Torwartsachen zu beurteilen, gerade wenn das so mit Abprallen geht. Aber ja, auf jeden Fall sah es unglücklich aus und er fällt ihm halt wirklich direkt vor die Füße und der lässt sich dann nicht lange bitten. Wobei ich gar nicht weiß, war der jetzt nur der Rekordspieler vom BFC oder war der Rekordspieler von der ganzen Regionalliga?
Boah, jetzt stellst du hier Fragen. Aber also ich meine vom BFC.
Ah, okay, ich hatte irgendwie gedacht, der ist Regionalliga-Topspieler, aber ich habe es natürlich auch nicht nachgeguckt. Gut.
Ja, das gucke ich jetzt mal noch schnell nach. Das interessiert mich jetzt doch, weil die Regionalliga gibt es ja noch nicht so lang.
Hat
Also
bestimmt
das.
Statistik an dir angesprochen.
Ja, definitiv. Also ja, tatsächlich ist er Rekordspieler der Regionalliga Nordost. Oder müsste er sein? Lass mich das Ganze noch ganz kurz bestätigen.
Ich
Aber
weiß gar nicht, das waren
Das müsste
230
er
Spielen oder so.
nicht erst seit gestern sein. Oder jetzt
Ah, okay.
seit dem Wochenende. Ah nee, doch, tatsächlich ist das jetzt erst vor kurzem geworden, weil da auch Toni Fuchs bei 281 Spielen war und jetzt Chris Rea mittlerweile bei 283. Ah, also, direkt mich hier korrigiert, vollkommen richtig. Da habe ich wieder mal nur mit einem halben Ohr zugehört. Und du mit der korrekten Aussage. Also, Rekordspieler dieser Liga ist jetzt Chris Rea. Und das Spiel, wo er dann alleiniger Rekordspieler wurde, da hat er sich direkt mal belohnt mit einem Treffer, mit dem Ausgleichstreffer in Babelsberg, der eine Punkteteilung brachte für den BFC. Ja, wir werden ja noch drauf kommen. Das Aufstiegsrennen relativ statisch diesen 2 Wochen gewesen. Und für Babelsberg natürlich das Ganze trotzdem ein Spiel, wo man gesagt hätte, ja, okay, wenn sie gewonnen hätten, hätte man da vielleicht nochmal irgendwie drüber sprechen können, dass sie da irgendeine Rolle oben spielen. So ist es, glaube ich, mehr oder weniger vorbei. Endgültig
Also.
für Babelsberg. Aber für einen anderen Verein war es dann auch vorbei am Wochenende, nämlich für die VSG Altklinike, die sich, ja, ich will schon fast sagen, blamierte zu Hause gegen Hansa Rostock 2, eine 2:3 Niederlage hinnehmen musste. Und das, obwohl man bis zur 89. Minute mit 2:1 in Führung lag, aber dann war es der doppelte Julian Albrecht, der den Sieg brachte. Türpe zunächst mit dem 1:0, dann gab es noch in der ersten Halbzeit eine gelb-rote Karte gegen Jakob Engel, Altklinik in Unterzahl, dann kam der Ausgleich durch Randy Dai, aber Altklinik ging nochmal in Führung, wieder Türpitz, und dann sah es schon nach dem Sieg aus, den man dann in Unterzahl sich irgendwie ergaunert, aber dann kam Albrecht in der 89. und der 91. per Elfmeter zum 3:2-Erfolg für Hansa. Und damit Altklinik wohl weg und dann am späteren Samstagnachmittag war noch Lok Leipzig gefordert gegen den Chemnitzer FC. Und da gab es den ersten, aber nicht den letzten Treffer eines Leipziger Trainersohns an diesem Spieltag, denn Sagt Paulo Piplitzer mit dem 1:0 für die Loksche, aber Wolter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich. Und dann gab es noch einen Platzverweis, über den wir auf jeden Fall auch noch kurz reden müssen, nämlich in der 85. Minute sah Osman Atilgan die gelb-rote Karte. Aber warum das so interessant ist, da kommen wir gleich drauf. Kommen wir erstmal zum Sonntag, an dem es dann noch vier Spiele gab. Und der Greifswalder FC war gefordert, der Tabellenprimus, zu Hause gegen den FSV Luckenwalde. Und sie gingen zweimal in Führung, aber zweimal gab es mehr oder weniger Postwenden. Den Ausgleich Vogt in der 20. Minute mit dem 1:0, Flath per Elfmeter in der 22. mit dem Ausgleich. Dann war es Kratzer in der 45 plus 3, der Greifswald wieder in Führung brachte, aber Luca Dahlke in der 48. Minute mit dem 2:2. Und dabei sollte es dann auch bleiben. Brandt sah in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte, schon sein zweiter Platzverweis in dieser Saison. Und so also eine Enttäuschung für die Mannschaft von Lars Fuchs. Also der BFC und Greifswald an diesem Spieltag im Gleichschritt mit Punkteteilung. Zu Cottbus kommen wir gleich noch. Vorher aber zum zweiten Treffer eines Leipziger Trainersohns an diesem Spieltag. Chemie Leipzig war beim BRK gefordert und in der 90. Minute war es ausgerechnet Maximilian Jagatic mit seinem ersten Regionalliga Nordost-Tor zum 1:0 für die Chemiker, die somit den Auswärtssieg feiern konnten im Poststadion. Da gab es ja, ich erinnere mich da noch dunkel dran, in der vergangenen Saison ein ganz, ganz furchtbares 0:0 zwischen diesen beiden Teams bei grausigem Wetter, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Aber ich gucke das kurz nach, bevor ich Ärger bekomme von unseren Chemiefans. Nee, ich liege völlig falsch. Da gab es einen 2:1-Erfolg für Chemie.
Also ich war auch auf irgendeinen Last-Minute-Sieg aus, aber
Genau,
ich hätte mich jetzt auch
ja.
nicht festlegen wollen, ja.
Der Schelm der 89. Ich habe das gerade verwechselt, dieses grausige 0:0 auswärts bei Chemie, das war bei Lichtenberg.
Das ist möglich. Ja, doch, da klingelt was dunkel.
Habe ich die direkt mal durcheinander gehauen. Die Mannschaft, die um den Klassenverbleib kämpft, gegen die Mannschaft, die vielleicht wiederkommt. In die Regionalliga Nordost, der SV Lichtenberg 47. Aber jetzt kommen wir noch zu zwei Spielen, über die wir etwas mehr reden wollen. Und wir hatten es jetzt schon angesprochen. Der BFC nur unentschieden, Greifswald nur unentschieden. Die große Chance für Cottbus. Und sie nutzen sie. 2:0 Erfolg in Zwickau, Bronitschew in der 22. und Czerwakowski in der 79. Minute mit den Treffern. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich glaube, die Cottbusser wissen selbst nicht wirklich, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Denn gerade in der ersten Halbzeit, auch wenn Cottbus schon in die Pause mit einer Führung ging, waren die Schwäne aus Westsachsen hochdominant.
Tatsächlich, ja. Also das war ein absolutes Chancenübergewicht für Zwickau. Ich habe es mir jetzt nicht in einem Einzelnen notiert. Ich glaube, das fängt schon an mit der ersten Szene, wo der Keeper den Ball dem Zwickauer direkt in den Fuß legt, der den dann an Senkball rübergibt und der den dann allerdings nicht direkt verwandeln kann. Geht weiter mit einem Zimmermann-Kopfball, wo ich es immer wieder faszinierend finde. Ich meine, ich glaube, der ist nur 1,79 groß oder 1,78 oder sowas, was der für eine Kopfballgefahr ausstrahlt. Also es waren auf jeden Fall etliche Gelegenheiten, die für Zwickau hier waren. Und tatsächlich war in der ersten Halbzeit von Cottbus gar nicht so viel zu sehen. Also
Nee, war es auch nicht. Von Energie, die doch eher so ein bisschen ja, die zweite Geige gespielt haben. Aber Bethke, der immer wieder gut war, da früh schon seinen Fehler ausgeglichen hat und am Ende irgendwie dann die Führung in die Pause gerettet. Und da gab es auch noch die Möglichkeit für Timmy Thiele, der eigentlich das zweite machen muss, da aber kläglich scheitert. Da wird Luca sich wieder sehr gefreut haben, das weiß ich schon. Dann kam Zwickau auch noch durch zu Möglichkeiten vor der Pause durch Könnecke und Zimmermann. Aber wer dann zur Pause dachte, okay, Cottbus führt hier schmeichelhaft und Zwickau wird sich irgendwann belohnen, der sah sich getäuscht im zweiten Durchgang. Auch wenn die Cottbusser nicht unbedingt stärker wurden, Zwickau hatte nicht mehr diesen Druck nach vorn im zweiten Durchgang. Und so war es dann Jan Schabakowski, der im Strafraum war, irgendwie schon wegrutschte, aber nachsetzte und den Ball im Tor unterbrachte zum 2:0, das dann die Partie entschied. Danach kam auch gar nichts mehr von Zwickau. Und so war Cottbus der große Gewinner des 24. Spieltags in Sachen Aufstiegsrennen, denn sie konnten das Spiel bei Zwickau mit 2:0 für sich entscheiden und somit 2 Punkte auf den BFC und auf Greifswald aufholen. Und dann hatten wir eine Situation nach 24 Spielen, dass Greifswald 2 Punkte vor Cottbus und dem BFC war und die aber jeweils nur 2 Punkte Rückstand hatten mit einem Spiel in der Hand. Also, wo klar war, wenn sie einfach ihr Nachholspiel gewinnen, dann wären sie erstmal vorbei an den Norddeutschen und Viktoria fehlten dann nach der Niederlage bis dann 9 Punkte. Da ist aber schon das Nachholspiel, was dann unter der Woche kam, mit eingerechnet, was sie erfolgreich gestalten konnten. Sie hätten also vielleicht ohne das Einburg-Spiel nochmal rankommen können. Aber bevor wir dahin kommen, es gab noch um 13:30 Uhr ein Spiel am 24. Spieltag und zwar das kleine Thüringen-Derby in Meuselwitz, Meuselwitz gegen Erfurt. Und es war das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften im Verlaufe dieser Saison. Und das dritte Mal konnte Meuselwitz die Partie für sich entscheiden, obwohl Erfurt zunächst in Führung ging, nach einer Viertelstunde durch einen direkten Freistoß von Noah Gabriel Simic aufs kurze Eck, setzt der Ball dann nochmal kurz vor Sedlak auf. Der muss den eigentlich in jedem Fall haben und lässt ihn irgendwie durchrutschen. Und dann dachten wahrscheinlich die meisten, okay, jetzt kommt Erfurt hier mal wieder in Fahrt, holt sich den Sieg und nachdem es ja überhaupt nicht lief, aber Meuselwitz hatte ganz andere Pläne. Nach einer halben Stunde ein Riesenaussetzer von Schellenberg, dem Torwart, der einen Ball eigentlich im Strafraum nur aufnehmen muss, aber aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr lang wartet. Dann spritzt ein Meuselwitzer dazwischen. Er rennt ihn um oder trifft ihn dann mit seinen Händen an den Beinen. Das ist ein klarer Elfmeter. Und da lässt sich Andi Trübenbach nicht zweimal bitten und erzählt den 1:1 Ausgleich. Und dann kommt er nochmal vor das Tor, kurz vor der Pause, und macht auch das 2:1. Und so ging Meuselwitz mit der Führung in die Pause. Und dann, ja, die Halbzeit, wo man dann dachte, okay, vielleicht kommt Erfurt nochmal zurück. Und dann eigentlich auch noch so ein Moment, wo man dachte, okay, jetzt ist es soweit. Denn Rübenbach, der Doppeltorschütze, sah nach knapp 50 Minuten die gelb-rote Karte wegen einem Foulspiel an Mergel. Das Spiel lief dann noch eine knappe Minute weiter wegen Vorteilsauslegung, aber dann musste er runter, der Torschützen. Dann war Erfurt in Überzahl, kam auch zur einen oder anderen Chance, vor allem durch Sieten per Kopfball, aber der Ball wollte nicht rein. Und dann kam es, wie es kommen musste. Und Meuselwitz schlug nochmal eiskalt zu in der Schlussphase. Und zwar durch den doppelten Ex-Jena-Kapitän und heutigen Meuselwitz-Kapitän René Eckert, der zunächst nach einer Ecke da war zum 3:1 und dann nur 2 Minuten später mit einem abgefälschten Schuss auch noch das 4:1 erzielte, sodass Erfurt hier sehr, sehr deutlich auch noch verliert und sich absolut in einer Negativspirale befindet. Man kann es nicht anders ausdrücken. Rot-Weiß Erfurt mit 2 Siegen im Jahr 2024. Das waren 2 Heimspiele gegen Cottbus und den BRK und ansonsten gab es einige Unentschieden und dann eben aber auch so bittere Niederlagen, das 0:5 in Zwickau und jetzt auch diese 1:4 Klatsche in Meuselwitz. Tabellarisch Erfurt zwar nach dem 24. Spieltag noch die Nummer 1 in Thüringen gewesen, mittlerweile nicht mehr, dazu kommen wir noch, aber Meuselwitz, die da auf 3 stehen im Landesvergleich, die haben 3 Siege feiern können. Gegen Erfurt haben sie im Pokal rausgenommen und in der Liga beide Duelle gewonnen. Also das schon ein Statement auf jeden Fall von den Zipsendorfern.
Definitiv. Also ich denke gerade, dass Erfurt dann von Eckert, dem ehemaligen Jena-Spieler, die letzten zwei Dinger dann noch reingeschossen bekommt. Das ist, glaube ich, dann noch so das i-Tüpfelchen an der Stelle. Ansonsten, ja, hat Erfurt im Moment keinen besonders guten Lauf, wohingegen Meuselwitz relativ gut performt hat in letzter Zeit und finde ich relativ gut ausgesehen hat an vielen Stellen.
Ja, das in jedem Fall. Und übrigens, weil du ja diese Frage letztens mal gestellt hast, René Eckert, der darf sich tatsächlich auch als Jenenser bezeichnen. Der wurde in Jena geboren.
Ah, ich habe es jetzt gelernt. Okay, aber das hätte ich nicht gewusst.
Nee, ich habe es jetzt extra, ich konnte es mir gut vorstellen, dass es bei ihm so ist. Und es ist tatsächlich so, deswegen habe ich es jetzt mal nachgeschaut. Er hat ja auch, also er ist 1998 aus Lobeda, also auch innerhalb Jenas, zum FCC in die Jugend gewechselt. Und dann jetzt wirklich in Meuselwitz, das ist seine erste und ich denke auch, es wird die einzige Station bleiben, die er außerhalb vom FC oder außerhalb von Jena auf jeden Fall begleitet in seiner Karriere.
Er hat sich wahrscheinlich irgendwas gesucht, wo Erfurt noch was reinlegen
Ja, das und halt auch heimatnah geblieben.
kann. Ja, klar.
Das in jedem Fall, das spielt ja dann gerade bei so Spielern, die dann vielleicht auch irgendwo ihre Karriere ausklingen lassen. Auf diesem Niveau immer wieder eine Rolle. Gut, damit hätten wir auch den 24. Spieltag schon durch. Und dann hatten wir noch zwei Nachholspiele unter der Woche. Lok Leipzig gegen den BRK. Das gab ein 0:0, bei dem der BRK tendenziell die bessere Mannschaft war. Auch wenn es da eine gelb-rote Karte gegen Ufumwen Osawe in der 90. Minute noch gab. Aber ganz kurios, ich hatte es ja angesprochen. Der Lok am Wochenende gegen Chemnitz gefordert gewesen und Osman Ategan sah kurz vor Schluss gelb-rot. Und trotzdem spielte Osman Ategan gegen den BRK. Und zwar aus dem Grund, dass er wohl angeblich die erste Verwarnung, die er kassiert hat, nicht gesehen haben soll. Also anscheinend nur mit dem Rücken zum Schiedsrichter gestanden, hat das nicht mitbekommen. Und wenn das der Fall ist, dann wird eine Sperre zurückgenommen, weil dann gesagt wird, okay, der Spieler hätte sich mit dem Wissen, er ist vorverwandt, anders verhalten. Und dann kann man ihn dafür nicht sperren. War aber sehr strittig. Also da gab es auch viele, die gesagt haben, sie finden das ungerechtfertigt, dass ihm die Sperre da erlassen wurde. Aber gut, er war dabei, gebracht hat es Lok jetzt nicht so viel, denn es gab nur eine Nullnummer gegen ein Kellerkind aus Berlin-Moabit.
Also das mit der Strafe finde ich tatsächlich auch ziemlich wild, weil das ist, also wer will das wie beweisen, ob er das gesehen hat oder nicht, zumal ich mir einbilde, dass er vorher auch schon nochmal ermahnt worden ist, also bevor er die Strafe, die zweite war, also die gelb-rote war dann, glaube ich, wegen Meckerns. Ich glaube, da war er vorher auch nochmal ermahnt worden. Also ich finde es halt tatsächlich recht schwierig. Und ich glaube, Ategan ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der Saison auch schon mehrfach wegen, ich sag mal, äußerst unnötiger gelb-roter Karten aufgefallen. Also ich glaube nicht, dass er sich jetzt groß anders verhalten hätte, wenn er jetzt die erste gelbe Karte gesehen hätte, falls er sie wirklich nicht gesehen haben sollte. Also,
Gut, aber er hat,
ja.
das ist dann eben die Regelung, ne? Das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert,
Nee.
aber gut. In dieser Saison war es jetzt sein erster Platzverweis tatsächlich.
War das letzte Saison? Ja, okay, gut.
Ja, in der letzten Saison,
Okay.
da hat er eine rote Karte gegen Grimma im Landespokal bekommen. Und eine gelb-rote Karte in der Liga gegen Cottbus, wodurch er das Derby verpasst hat, das erste.
Stimmt, da war was.
Welches Lok aber trotzdem mit 3:0 gewinnen konnte.
Das war jetzt unnötig.
Ich möchte doch auch lieber nette Nachrichten von den Freunden vom chemischen Element haben. Und die Chemiker waren an diesem Mittwoch auch gefordert, nämlich in Berlin bei Viktoria und waren mit 1:0 unterlegen. Lukas Falcao in der 56. Spielminute mit dem Tor des Tages für die Mannschaft von Semikeskin, die so vielleicht nochmal ein klein wenig Hoffnung bekam in Sachen Aufstieg, aber die sollte am 25. Spieltag dann direkt erledigt werden. Und am 25. Spieltag traf zunächst der FC Rot-Weiß Erfurt auf den FC Eilenburg. Und Erfurt konnte sich nicht wirklich rehabilitieren von der Klatsche in Meuselwitz. Es war Romain Gall in der 94. Minute, der Erfurt noch einen Punkt rettete. 2:2 endete das Spiel. Frühe Führung von Seaton und dann Zaruba und Bibaku mit dem Doppelschlag kurz vor der Pause. Es sah danach aus, als darf Eilenburg den nächsten Sieg dann feiern, aber Erfurt wusste das noch zu verhindern in der Nachspielzeit. Aber trotzdem ein Erfolg für Eilenburg, die jetzt schon 8 Punkte vor dem letzten und 6 Punkte vor dem vorletzten Platz stehen, auch wenn sie weiterhin auf Platz 16 unterwegs sind. Und Hansa Rostock 2, die konnten ja auch gewinnen am vorhergehenden Wochenende auswärts. Zum ersten Mal in dieser Saison in Alt-Klinike. Aber zu Hause hatte das Spiel gegen Meuselwitz nur eine Gemeinsamkeit mit dem Spiel gegen Alt-Klinike, nämlich es gab einen Treffer von Albrecht in der 91. Minute per Elfmeter. Aber das war diesmal nicht der 3:2-Siegtreffer, sondern der 1:2-Anschluss. Denn Bürger und wieder René Eckert, der wird jetzt hier zum absoluten Goalscorer. Sorgten dafür, dass Meuselwitz die Partie mit 2:1 gewinnen konnte und also 6 Punkte aus diesen beiden Partien jetzt in diesem Zeitraum einfahren konnte. Aber die Meuselwitzer trotzdem nicht mit perfekter Ausbeute seit unserer letzten Folge. Da haben wir nämlich, das fällt mir jetzt auf, euch was unterschlagen. Es tut mir sehr leid. Und zwar gab es da noch massig Nachholspiele, die jetzt aber schon so lange her sind, dass sie jetzt hier nicht nochmal sinnvoll waren, darauf zu schauen. Da hat Meuselwitz 4:1 bei Lok verloren. Da gab es auch noch ein 1:1 von Eilenburg gegen Jena. Der BRK unterlag dem BFC 0:2. Also es gibt kein Bier für Ulutsch. Cottbus besiegte Hertha 2 mit 3:0 in der Klinike Babelsberg im Verfolgerduell 2:2. Also das noch der Vollständigkeit halber, aber das ist jetzt so lange her. Da müssen wir jetzt nicht mehr drauf angehen. Aber natürlich auch schon für Alt-Klinike und Babelsberg weder Fisch noch Fleisch gewesen, das Ganze. Und Greifswald konnte ja zu Hause nicht gegen Luckenwalde gewinnen und war dann jetzt gefordert bei Hertha 2. Und die Partie konnten sie erfolgreich gestalten. Sofian Benyamina mit einem selbst rausgeholten und dann auch verwandelten Elfmeter in der 69. Minute sorgte für den Sieg. Geht der für dich so in Ordnung?
Ja, also ich habe mir gleich zum Start notiert, es ist irgendwie ein recht highlightarmes Spiel gewesen. Hertha hat sich mal wieder von oben verstärkt. Da haben wohl unter anderem Dardai und Gersbeck mitgespielt und ich glaube, der ist Sefoig, wenn ich den, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht gekillt. Ich glaube, der ist auch von den Profis gewesen. Ja, in der 8. Minute ist Christensen mit einem sehr schönen Schlenker von links. Der aber nicht drin ist. In der 26. Minute wird Benjamina sehr schön angespielt, nimmt im Strafraum an, umkurvt dann seinen Verteidiger und schießt. Hat allerdings auch nicht das nötige Quäntchen Glück. In der 55. Minute ist es Eschel, der mit einem Solo von der Mittellinie oder fast von der Mittellinie losläuft, setzt sich über die rechte Seite durch, lässt dabei, glaube ich, auch zwei Leute stehen und scheitert an Gersbeck, der gerade noch so die Hand, die linke dort hochbekommt an der Stelle. War eigentlich eine sehr schöne Aktion. Schade, dass der nicht drin war. Es wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Und ja, dann kommt es halt zu dem Elfmeter. Der ist, glaube ich, relativ unstrittig. Der war einfach ungestüm verteidigt, das Bein dort stehen gelassen. Und der wird dann halt von einem Spieler wie Benjamina halt auch einfach dankend angenommen. Also der fädelt nicht ein, sondern das Bein steht halt dort, aber er nimmt das halt dann auch dankend an der Stelle, geht halt auch selber zum Schuss und Ostsport hat es, glaube ich, sogar in drei verschiedenen Kameraperspektiven, um dann zu zeigen, dass er halt Gersbeck an der Stelle auch wirklich ausguckt und bewusst in die andere Ecke schießt. Am Schluss hat Hertha in der 75. nochmal eine Chance, wo Sefuik aus 20 Metern schießt, aber der geht auch meilenweit drüber. Ja, wie gesagt, ein insgesamt recht highlight-armes Spiel, aber ich denke, der Sieg für Greifswald geht hier an der Stelle voll in Ordnung. Und ich glaube, es sind halt auch so, wenn man oben mitspielen will, wie es immer so schön heißt, im Stile einer Spitzenmannschaft, dann musst du halt so eine Spiele halt auch dann einfach gewinnen und dann reicht halt auch zur Not das eine Tor.
Ja, also, dass dieser Elfmeterszene oder der verwandelte Elfmeter auch aus drei verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wurde. Natürlich, ja, man kann zeigen, er hat ihn da verladen. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass das Spiel wirklich nicht so viel geboten hat, dass, ja, man dann irgendwo sagen musste, ja, da kann man noch ein bisschen rausholen. Die Highlights gingen trotzdem keine 5 Minuten.
Stimmt.
Also war er schon eher auf der ruhigeren Seite, diese Partie. Aber Greifswald wird es egal sein, 3 Punkte geholt. Und ja, eine Partie näher am potenziellen Aufstieg. Und am Samstag gab es dann ein Spiel, dessen Ergebnis wird den Greifswaldern sehr gut gefallen haben. Denn Energie Cottbus war zu Hause gefordert gegen die VSG Alt-Glienicke. Und nachdem Cottbus sich 2 Punkte rausarbeiten konnte, am Spieltag zuvor gegenüber Greifswald, haben sie direkt wieder verloren. Denn es gab ein 0:0 gegen Alt-Glienicke.
Genau, und das war dann quasi das genaue Gegenteil zu Greifswald gegen Hertha. Hier sind zwar keine Tore gefallen, aber dafür war hier mächtig viel los. Das ging direkt in der zweiten Minute los, wo Kaufmann eine schöne Torchance hat vom 16er. Cigerci ebenfalls in der zweiten Minute, die von Hildebrand noch vorm Keeper geklärt wird. In der 12. Minute spielt Kraus auf Heike auf der anderen Seite, der aus 5 Metern ans Außennetz schießt. In der 19. Minute ist es erneut eine sehr große Chance für Alt-Klinike durch Kaufmann, der nach einem Pass aus dem Halbfeld eigentlich völlig frei ist. Den direkten Konter dazu knallt Heike dann aus 8 Metern übers Tor. Also es ging wirklich hoch und runter, da war viel zu gucken. Türpitz war aus 18 Metern dann knapp neben den Pfosten, nachdem er dort auch wieder relativ viel Platz hatte. Das war die 41. Minute. Und in der gleichen Minute spielt Kraus wieder auf Heike, der ihn wieder, ja, nicht freistehend, aber mit einer Direktabnahme halt auch wieder relativ doll drüber zieht. Das ist, glaube ich, relativ untypisch für Heike, der sonst eine sehr gute Schusstechnik hat und bei sowas dann auch brandgefährlich ist. Nach der Pause ist auch wieder Cottbus dran, wo ein Schuss von Kraus knapp drüber geht. Der eingewechselte Gogia ist in der 65. Minute für Alt-Klinike vom Strafraum mit dem Abschluss. Und kurz später auch Kaufmann, der ebenfalls vom Strafraum aus scheitert. 73. Minute tanzt sich Cigerci von außen in den Strafraum, lässt einige Leute stehen, vergibt die Gelegenheit dann aber. Und in der 86. Minute ist dann wieder Cottbus dran, der eingewechselte Juckel, ich glaube ein Eigengewächs von denen, ganz junger mit 19, schließt auch sehenswert von der Strafraumgrenze ab. Auf der anderen Seite in der 94. Minute scheitert Türpitz für Altklinike und in der 95. Minute ist es nochmal Juckel, der mit viel Elan und viel Bums, aber eben auch knapp drüber den Abschluss sucht. Ja, insgesamt also wirklich in Hoch und Runter, also ein klasse Spiel, ich glaube auch für eine vierte Liga einfach ein klasse Spiel und halt da gab's viel zu sehen, da wurde viel geboten, es ist aber halt leider kein Tor gefallen und ich glaube, Cottbus kann sich hier dann zwar ärgern, dass sie die 3 Punkte haben liegen lassen, aber im Endeffekt haben sie sich dort trotzdem gut gezeigt und ich glaube,
Ja.
Pele Wollitz sah das komplett anders. Der wurde mehrfach eingeblendet, schon während des Spiels, dass er dort wild gestikulierte und schon in der ersten Halbzeit vom Schiedsrichter ermahnt wurde.
Ja, das definitiv und wir das nochmal festhalten. Max und ich haben ja, als wir da über unsere Top 6 gesprochen haben, auch als Klinike da als heißen Kandidaten gesehen. Die haben seitdem 5 Spiele absolviert und keins davon gewonnen. Also so viel dazu.
Ich würde dann gerne für nächste Woche, für nächste Saison festlegen, für welche Mannschaften ihr dann einen Hype-Train startet.
Ja, gut, aber es hat jetzt zweimal vor allem bei Alt-Klinike in die Hose gegangen. Also, ich weiß
Die
nicht, wie das
Frage, ob es an
bei.
denen oder an euch liegt.
Ja, also vielleicht einigen wir uns ja noch irgendwie mal auf einen gemeinsamen Hype irgendwie gegen Ende der Saison. Vielleicht einigen wir uns auf einen von den dreien da oben, dass der es jetzt macht. Also, von mir aus können wir uns gerne auf Cottbus einigen, wenn das dann nichts wird.
Gerade sagen, ja, da dürfte Luca was dagegen haben.
Ja, ich bin natürlich auch ganz, ganz neutral. Aber also, ich sag mal so, aus meiner persönlichen Sicht, keiner von den dreien holt mich komplett ab. Cottbus hat die Problematik, dass es da ja doch in der Fanszene die ein oder anderen Schwierigkeiten gibt. Die gibt es beim BFC auch. Der BFC hat nur einen Vorteil für mich gegenüber Cottbus. Ich würde gerne, und da sieht es danach aus, dass die aufsteigen, gerne das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem BFC Dynamo sehen, nächstes Jahr. Zweimal, vor allem in Berlin, wenn dann Heiner Backhaus an die alte Wirkungsstelle zurückkehrt. Das würde ich gerne erleben. Das ist so der Punkt für den BFC. Ja, und Greifswald tut niemandem weh, löst aber auch niemandem was aus. Und müssten wahrscheinlich in Lübeck spielen.
Sehr schön. Ich glaube, das Ding bei Backhaus ist, egal wohin der zurückkommt, wo er vorher war, ist das nicht so besonders, stößt auf nicht so viel Gegenliebe.
Ja, aber bei allem Respekt, die Vereine, wo es vorher den Stress gab, das waren Rot-Weiß Koblenz, die Sportfreunde Lotte. Also, ja. Also, jetzt so in die BFC-Fans haben das doch deutlich übler genommen, das Ganze. Und weißt du, dann wäre auch so mein Wunsch, so am liebsten, so erster Spieltag, Mommsenstadion, BFC, Alemannia. Und dann so ein schönes Herzlich willkommen in Liga 3, Heiner Backhaus.
Ja, es hätte sicherlich viel. Aber ich sag mal, also eigentlich so, wenn man so genauer drüber nachdenkt, genau, weil du gerade sagst, Mommsenstadion, also eigentlich von den infrastrukturellen Sachen her hat ja eigentlich nur Cottbus wirklich das Zeug. Ich meine, die könnten mindestens im eigenen Stadion spielen und haben das Ganze drumherum. Bei Greifswald und BFC ist das ja dann schon eher schwierig. Also da sind da ja schon dann die ersten Hürden, wenn Greifswald in Lübeck spielen muss oder der BFC halt ins Mommsenstadion ausweichen muss. Das ist halt alles schwierig und ich weiß auch nicht, ob das dann für die Vereine bzw. für die Fans so geil ist. Gut, bei Greifswald ist das vielleicht nicht so relevant, aber beim DFC, ich
Ja,
weiß es
gut.
nicht.
Ja, das hat ja auch für viel Unverständnis gesorgt, dass die Stadt Berlin entschieden hat, dass man jetzt ein Stadion drittligatauglich macht und dann das Mommsenstadion wählt.
Ja.
Und nicht entweder den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark oder das Sportforum. Aber gut.
Das stimmt wohl.
Berlin hat da immer wieder interessante Entscheidungen, was dies angeht. Aber ja, Cottbus schenkt die Punkte eigentlich direkt wieder her. Und Babelsberg kann gewinnen im kleinen Brandenburg-Derby, nachdem wir schon das kleine Thüringen-Derby am Spieltag zuvor hatten. Wegener und Frahn treffen in Luckenwalde, Plumpe nur noch mit dem späten Anschluss zum 1:2. Zweiter Treffer für Till Plumpe in dieser Saison. Ich habe ihn jetzt aber noch gar nicht so als Aluminiumschützen dieses Jahr wahrgenommen wie letztes Jahr. Und Babelsberg gewinnt und auch der BFC holt das, was sie auf Cottbus verloren haben, am Spieltag zuvor wieder auf, denn es gibt ein souveränes 4:0 gegen Lok Leipzig. Stockinger, Dedides, Suljic und nochmal Dedides mit den Treffern. Zwei Elfmeter von Dedides und Suljic. Dabei Wilton mit einer gelb-roten Karte in der 41. Minute. Also ein gebrauchter Tag für Lok und der Sieg für den BFC. Und dann kommen wir noch zum Sonntag. Und da gab es dann noch drei Spiele, nämlich Chemie Leipzig gegen den FSV Zwickau. Und Chemie unterlag mit 1:2. Jan Herrmann per Elfmeter mit dem 1:0 für Zwickau. Surek konnte das aber postwendend ausgleichen, aber Vogt kurz vor Schluss in der 87. Minute mit dem Zwickauer Siegtreffer. Chemnitz besiegte den BHK durch Treffer von Kosic, Busic und Keller so rum mit 2:0. Und ich hatte es ja bei Viktoria schon angesprochen, dass da jetzt endgültig alle Hoffnungen vorbei sind, denn die unterlagen dem FC Carl Zeiss Jena zu Hause mit 1:5. Ein rabenschwarzer Tag, schon zur Pause stand es 0:4. Doppelpack Seeser und dann schöne Distanzschüsse von Löder und Petermann zum 4:0. Skakun mit dem Anschlusstreffer in Gänsefüßchen zum 1:4. Und dann war es Elias Löder, der mit seinem zweiten Treffer das 1:5 erzielte und sich damit auch an die Spitze der Torjägerliste der Regionalliga Nordost setzte mit 16 Treffern. Gut, nachdem wir jetzt die Spieltage durch haben, machen wir mal eine ganz, ganz kurze Pause und dann schauen wir mal ein bisschen auf den Abstieg in der Regionalliga Nordost und tippen auch noch den 26. Spieltag. Bis gleich. Willkommen zurück und wir schauen mal auf die unteren Tabellenplätze, wie bereits angekündigt in der Regionalliga Nordost. Und da ist dieses Jahr einiges sehr, sehr anders als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir drei Absteiger, die es am Ende gab, aus der Liga, weil wir die Situation hatten, Zwickau ist abgestiegen, Cottbus ist nicht aufgestiegen. Dieses Jahr läuft das alles etwas anders. Wir haben einen Fixabsteiger, den wird es in jedem Fall geben. Und bis zu drei weitere Mannschaften könnten absteigen. Aber, da gleich dazu gesagt, realistisch wird es maximal zwei Absteiger geben. Denn dadurch, dass der Meister fix aufsteigt, steht auch fest, wenn jemand noch zusätzlich absteigt, dann durch Absteiger aus der dritten Liga. Da spielen drei Nord- und Ostclubs. Das heißt, für jeden, der absteigt, kommt, muss ein Regionalligist absteigen. Jetzt ist es so, Dynamo Dresden ist momentan auf Platz 3 mit 53 Punkten, hat bei noch 9 Spielen 25 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Also ja, Waldhof könnte noch vorbeiziehen, aber wie das dann mit Punkten für andere ist, bei dem muss man auch irgendwie untereinander, ob Dresden überhaupt noch mathematisch absteigen könnte, bin ich mir nicht mal sicher. Erzgebirge Aue ist auf Platz 10, die haben 14 Punkte Vorsprung auf Waldhof Mannheim. Auch das ist relativ unwahrscheinlich, dass da noch was passiert. Einzige Möglichkeit, der Hallesche FC, der momentan auf Platz 16 steht, nur einen Platz über dem Strich, 3 Punkte Vorsprung auf die Buwe. Die könnte es erwischen. Das heißt, wir haben einen, maximal zwei Absteiger aus der Regionalliga Nordost. Dann kommt noch als weiterer Faktor hinzu, Hansa Rostock 2 ist zwar momentan Tabellenletzter, aber für den Fall, dass Hansa Rostock aus der zweiten Bundesliga absteigt, könnte Hansa Rostock 2 auf Platz 1 stehen und würde absteigen. Denn es ist nicht erlaubt, dass die Zweitvertretung eines Drittligisten in der Regionalliga spielt. Sonst ist das auch immer erlaubt mit nur einer Liga dazwischen. Also es darf zum Beispiel die zweite Mannschaft eines Zweitligisten in der dritten Liga spielen. Das geht. Die einzige Kombi, die nicht geht, ist, dass die zweite Mannschaft eines Drittligisten in der Regionalliga spielt. Ich vermute, dass das daran liegt, dass es einfach die beiden höchsten DFB-Klassen sind, weil Erst- und Zweitliga von der DFL sind und das deswegen so nicht funktioniert. Das heißt, für den Fall, dass Rostock absteigt, sind jetzt durch den Sieg gegen Braunschweig auf Platz 16 gestiegen, wäre Rostock 2 in jedem Falle weg. Jetzt ist es so, Rostock 2 ist trotzdem letzter, sieht also gar nicht gut aus und knapp vor ihm, 2 Punkte vor ihm, ist der BRK mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis. Rostock ist bei minus 18, der BRK bei minus 30. Und der BRK dann schon 6 Punkte hinter Eilenburg vor ihm. Das heißt, der BRK drückt wahrscheinlich den Gegnern von Hansa Rostock auf der einen Seite die Daumen. Natürlich wollen sie auch selbst davor bleiben, aber das ist noch so ein ja, weiterer Faktor, wie es reichen könnte. Und gleichzeitig wird der BRK ganz fest dem Halleschen FC die Daumen drücken, dass der die Klasse in der dritten Liga hält, weil davon hängt wohl das Schicksal auch stark ab. Denn die 6 Punkte auf Eilenburg, die gut drauf sind, sind schon ein Brett. Dann kommt Hertha 2, das sind 7 Punkte. Hertha 2 ist nicht gut drauf, aber die müssen sie trotzdem erstmal einholen. Direktes Duell haben sie auch nicht mehr. Das ist schon lange her. Das war am zweiten Spieltag. Das war ein Sieg für die Hertha. Also am zweiten Rückrundenspieltag dann, am 19. Spieltag, gab es da diesen Sieg für die Hertha Bubis, die aber seitdem nur noch einen einzigen Punkt holen konnten in Meuselwitz durch den Ausgleich in der Nachspielzeit, sonst alles verloren haben. Ah, das wird sehr, sehr schwer. Und dann sind es schon 10 Punkte auf Lok, 11 auf Chemie und Meuselwitz. Und davor dann ab Luckenwalde. Da muss man sich wirklich gar keine Sorgen mehr machen um den Klassenerhalt. Also, ja, momentan sieht es danach aus: Rostock 2, Abstiegskandidat Nummer 1, der BRK, die klare Nummer 2 und mehr als zwei Absteiger wird es nicht geben. Aber natürlich sollte sich auch Eilenburg noch nicht zu sicher sein. Und auch die Hertha Bubis nicht. Weil, wenn jetzt doch jemand, gerade der BRK irgendwie in Lauf kommt, kann das schnell eng werden. Und Eilenburg, diese 6 Punkte, die sie da jetzt Vorsprung haben, da haben sie seit unserer letzten Folge auch 5 Punkte gehört. geholt und haben jetzt aus den letzten 4 Spielen 8 Punkte geholt, die sie von da unten weggebracht haben. Und ja, Eilenburg spielt die ganze Zeit guten Fußball und belohnt sich jetzt mal, aber muss man auch einem doch deutlich verbesserten BRK zutrauen, wenn man sich zurückerinnert, erster Spieltag 6-0 gegen Luckenwalde verloren und jetzt spielen sie doch eigentlich alle Spiele gut mit.
Aber ich denke, also ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass der BRK sich ein Stück weit stabilisiert hat, wobei das so von der Gesamtausbeute, glaube ich, trotzdem nicht so gut aussieht. Also die haben auch bloß einen Punkt aus den letzten 5 Spielen, den sie beim Unentschieden gegen Lok geholt haben. Ja, also ich sag mal so rein von der Sympathie von außen betrachtet, finde ich, ist hier irgendwie Eilenburg der Sympathieträger. Die spielen halt irgendwie schon die ganze Saison sehr sympathisch, man hat dort immer das Gefühl, die brennen für das, was sie dort machen. Ich glaube, in einem MDR-Artikel waren sie jetzt zuletzt als die einzige wahre Amateurmannschaft in der Liga beschrieben. Ob das jetzt so stimmt, sei mal dahingestellt, aber gut. Aber trotzdem ist da irgendwie, man hat halt das Gefühl, die werfen sich halt einfach immer mit allem, was sie haben, dort rein und da stimmt irgendwie die Einstellung und der Kampfgeist und die lassen halt den Kopf nicht hängen. Auch wo es die jetzt so gebeutelt hatte mit der bitteren Verletzung von dem Keeper Naumann. Naumann? Neumann? Naumann. Was ja auch ein Riesenrückhalt für die war. Also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn die jetzt die Leistung halt so halten und sich dort unten vielleicht noch an Hertha oder sogar noch einen Platz mehr nach oben arbeiten können. Das würde ich denen auf jeden Fall dort gönnen. Für ein BHK wird es, denke ich, ziemlich schwierig. Aber vielleicht gibt es auch so einen umgedrehten Effekt. Ich meine, in den letzten Jahren haben sie immer in der ersten Halbserie super gespielt und sind dann grandios eingebrochen. Vielleicht legen sie diesmal irgendwie einen Schlussspurt hin und holen dort noch Punkte von unten. Ist auch eine Variante, wo ich denke, dass es halt momentan echt ein absteigender Ast ist, ist halt einfach Hertha 2. Also die haben halt irgendwie, ich glaube, die letzten 7 Spiele plus einen Punkt geholt. Und da sieht es halt einfach irgendwie wirklich nicht gut aus. Also selbst wenn die sich mit Spielern von oben verstärken, das bringt im Moment halt scheinbar auch nicht den gewünschten Effekt. Da scheint irgendwie die Luft raus zu sein.
Ja, und Trainer Stefan Schmidt steht auch vorm Aus, wird wohl spätestens im Sommer dann nicht mehr Trainer bleiben. Und der Nachfolger soll ersten Gerüchten zufolge wohl aus der Liga kommen. Mit Markus Ziesche, dem Babelsberg-Trainer, der wohl momentan der Favorit ist, Trainer der Hertha Bubis zu werden. Aber da warten wir mal ab, wie es dann am Ende wirklich kommt. Nee, also da muss man sagen, er riecht so ein bisschen davon. Aber ja, du hast es schon angesprochen, beim BRK oft grandios eingebrochen, aber es war immer so, ja, wenn es kalt geworden ist, sind sie eingebrochen. Also vielleicht kommen sie ja mit der Wärme einfach besser klar und jetzt wird es dann ja auch langsam wieder wärmer. Vielleicht geht da ja noch was für die Mannschaft von Volkan Uluç. Dann haben wir jetzt schon mal nach oben geguckt, was aus der dritten Liga kommen könnte, was das für Einflüsse hat. Aber was natürlich definitiv passieren wird, wir werden einen Absteiger haben, wir werden einen Aufsteiger in die dritte Liga haben. Das heißt, zwei Mannschaften von unten kommen ja auch nach, aus der Oberliga. Und damit hier dieser Part nicht ganz so kurz gerät, schauen wir da mal noch ganz kurz auch mal drauf. Zum ersten Mal jetzt etwas intensiver, wer denn da nachkommen könnte. Und in der Oberliga Nord haben wir nach 19 Spieltagen einen ganz, ganz klaren Zweikampf zwischen dem SV Lichtenberg 47, dem letztjährigen Absteiger, der die Tabellenführung jetzt am Wochenende verloren hat, durch ein 1:1 bei, Grüße gehen raus, Ingo Kalisch und dem FSV Optik Rathenow, ganz spät den Ausgleich kassiert, 1:1 gespielt. Und das wurde ausgenutzt vom FC Hertha 03 Zehlendorf, auch eine Berliner Mannschaft, die den Rostocker FC mit 7:0 besiegen konnte. Der Rostocker FC ja bis letztes Jahr oben mitgespielt in der Oberliga, sich auch für den DFB-Pokal qualifiziert, da von Heidenheim auch deutlich besiegt wurden. Und ja, irgendwie hat man da dann so ein bisschen die, ja, wie soll man es sagen? Ja, die Fassung verloren, den Weg nach oben, möchte da eher auf den Amateurbereich gehen beim Rostocker FC und deswegen droht da momentan der Abstieg in die Verbandsliga dann. Aber das nur nebenher. Also Klare Sache in der Oberliga, 13 Punkte vor auf Sparta Lichtenberg auf Platz 3, der SV Lichtenberg 47 und der FC Hertha 03 Zehlendorf. Also entweder in altbekanntes Gesicht aus Berlin ganz schnell zurück oder ein neues Gesicht aus Berlin. In der Südstaffel hingegen ist das Ganze ja auch ein Zweikampf, tendenziell auch ein Dreikampf, sage ich mal. Da führt momentan der Bischofswerda FV mit 48 Punkten aus 20 Spielen, gefolgt vom VfC Plauen, der jetzt nämlich am Wochenende das direkte Duell gegen Bischofswerda verloren hat, der dahinter steht mit 2 Punkten Rückstand, mit 46 Punkten, aber mit einem Spiel in der Hand. Also da die Möglichkeit noch da und Germania Halberstadt auf Platz 3 hat momentan 6 Punkte auf Bischofswerda mit auch einem Spiel in der Hand und 4 auf Blauen, auch noch nicht ganz raus auf Platz 4, dann doch schon nochmal 3 Punkte weniger, da wird es dann eng für die Zweitvertretung des ersten FC Magdeburg. Also da, ja, zweimal Sachsen gegen einmal Sachsen-Anhalt, ganz oben in der Südoberliga zugegen. Aber da werden wir, wenn nicht noch jemand eine ganz große Aufholjagd startet, wie Magdeburg oder Krylow, auf jeden Fall eine Mannschaft sehen, die wir schon kennen in der kommenden Saison.
Magdeburg als Aufsteiger und Halle als Absteiger wäre doch auch eine interessante Kombination.
Also ich muss dazu jetzt sagen, aber erstmal wär das übel und es ist halt dann auf der einen Seite aber nur die zweite Mannschaft, für die sich nicht so viele interessieren. Ich hatte es letztens mal nachgeguckt, warte, warte, gib mir einen Moment. Magdeburg 2 hat jetzt einen 4-0-Heimsieg gegen den SV 09 Arnstadt vor 61 Zuschauern.
Ja, gut, okay. Das wird sich wahrscheinlich, würde sich wahrscheinlich in so einer Konstellation dann schlagartig ändern, also zumindest für die zwei Spiele.
Aber auch nur für die zwei Spiele. Und dann letzter Punkt, würde ich sagen, bevor wir zum Tippen kommen, machen wir noch eine Sache, wenn wir jetzt schon über so Auf- und Abstiegssachen reden. Wir haben jetzt auch nochmal kurz das Thema Aufstieg in die dritte Liga angesprochen. Und bis zum 1. März mussten die Lizenzanträge gestellt werden für den Aufstieg. Und 7 Vereine aus der Regionalliga Nordost haben sich entschieden, einen Lizenzantrag zu stellen. Natürlich die Top 3 der Tabelle, Greifswald, Cottbus und der BFC Dynamo. Dazu dann auch die drei Verfolger, die jetzt in den letzten Wochen so ein wenig abreißen mussten mit Viktoria Berlin, Babelsberg und Altglienicke. Und dazu noch sehr, sehr überraschend mit zum Zeitpunkt der Abgabe der Lizenzunterlagen 18 Punkten Rückstand auf Greifswald und Tabellenplatz 8 der FC Carl Zeiss Jena. Erfurt, damalig noch Siebter, hat verzichtet. Jetzt ist Jena mittlerweile auf 7. Die haben auch gestellt, haben mit dem Spiel in der Hand weiterhin 18 Punkte Rückstand auf Greifswald. Also, das wird nicht mehr klappen für Jena. Warum man sich das Geld nicht gespart hat, wissen sie wohl nur selbst. Vielleicht wollte man einfach mal üben, ob man alles richtig macht, wenn es dann sportlich vielleicht besser läuft in 1, 2, 3 Jahren, wie auch immer. Aber gut, etwas interessante Variante. Wenigstens gibt es dieses Jahr hier den Fixaufstieg für den Meister. Playoff ja dieses Jahr dann Regionalliga Nord gegen Regionalliga Bayern, wo übrigens mit Würzburg eigentlich nur ein, ja, wie will man es nennen, ein Verein, den man ernst nehmen kann in Sachen Aufstieg, die Lizenz beantragt hat. Der einzig andere Verein, der einen Lizenzantrag dargestellt hat, war der FC Bayern München mit seiner Zweitvertretung und die haben einen Rückstand von entspannten 23 Punkten auf Würzburg. Also den kann man schon mal zum Einzug in die Playoffs gratulieren. Genau, da haben wir das auch durch. Aufstieg, Abstieg, so ein bisschen Updates. Also momentan sieht es stark nach Rostock 2 aus und beim BRK die Abhängigkeit von Halle, die jetzt am Wochenende verloren haben, erneut. Ja, können wir nur weiter beobachten. Gibt da ja dann in der Regionalliga doch Situationen, wo man ewig lang warten muss, von anderen abhängig. Wie letztes Jahr Lichtenberg, die ja bei einem Cottbuser Erfolg drin geblieben wären in der Liga. und dann aber runter mussten. Ja, Punkte sammeln, das wollen nicht nur die 18 Vereine in der Regionalliga Nordost, sondern das wollen auch wir bei Kicktipp. Aber das gelingt manchen von uns besser und manchen nicht so gut. Alex momentan auf Platz 130 in der Rangliste des chemischen Elements. Luca auf Platz 86. Und zwischen Markus und mir wird es jetzt richtig spannend. Uns trennen noch 2 Punkte, denn ich habe 6 Punkte gut gemacht am letzten Spieltag. Und Markus auf Platz 43 mit 245 Punkten und ich bin auf Platz 44 mit 243 Punkten. Also eine hochspannende Angelegenheit zwischen uns. Und jetzt schauen wir doch mal, ob am 26. Spieltag sich da vielleicht etwas ändert zwischen uns beiden, ob ich es schaffe, vorbeizuziehen am Markus. Und Markus hat uns die Tipps geschickt, Luca nicht. Also, wenn ihr in der Runde drin seid, die Gefahr, dass Luca gar nicht tippt, ist jetzt sehr groß, wenn er es nicht für einen Podcast gemacht hat. Aber wir drei können natürlich trotzdem mal gucken, was wir getippt haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal auf unsere Tipps zum 26. Spieltag und beginnen doch mal mit dem Freitag. Und da trifft Babelsberg auf Hertha 2. Also vielleicht Schieße mit der alten gegen die neue Liebe.
Da habe ich einen Heimerfolg für Babelsberg. Da habe ich ein 3-1. Ich denke nicht, dass Hertha ausgerechnet dort jetzt was holen wird. Ich denke, das wird eine relativ deutliche Nummer und den Hertha-Abwärtstrend noch bestätigen.
Ja, also das ist jetzt für mich sehr blöd. Ich habe auch 3-1.
Dann wird es da schon mal keine Punkte für dich geben.
Und Markus hat ein 2-1 getippt für Babelsberg.
Sehr gut. Also wird Hertha 5-0 gewinnen, vermutlich.
Ja, parallel spielt auch der FSV Zwickau gegen den BHK und Markus sagt 2-0 für die Schwäne.
Dem schließe ich mich direkt an. Ich denke auch, dass Zwickau das macht. Die sind momentan relativ gut drauf.
Also auch 2-0.
Habe
Also
ich
das
auch.
dann sehr schlechte Nachrichten für Markus und für mich, denn ich sage auch 2-0.
Sehr gut. Also entweder ich hole diesmal kräftig auf oder wir bauen alle kräftig ab.
Ja, das ist die große Frage. Mal gucken, aber jetzt könnten wir uns vielleicht unterscheiden. Klinike gegen Chemie.
Ja, da tippt wahrscheinlich bei mir natürlich die Hoffnung mit. Ich glaube, als Kliniker ist ein Gegner, der uns nie besonders gut lag. Ich habe ein 1-1.
Ja, und Markus und ich sind uns wieder einig und sagen beide 3-1 für Altklinike.
Das finde ich äußerst unfreundlich.
Ah, es geht hier, ja, weißt du, du willst vielleicht Sympathiepunkte gewinnen, wir wollen Kicktipp-Punkte gewinnen.
Das ist wohl richtig.
Kicktipp-Punkte statt Sympathiepunkte, das ist mein Motto. Und das möchte ich auch am Samstag weiter fortsetzen. Da trifft nämlich der BFC Dynamo um 13 Uhr auf den Chemnitzer FC. Und ich sage, der BFC, der ist die erste Mannschaft aus dem Spitzentrio. Die spielt noch der erste, die gewinnt. 2-0 für die Mannschaft von, ja, Rufat Dadaschow.
Da bin ich ziemlich ähnlich unterwegs. Ich habe ein 2-1 für den BFC.
Oh, und Markus wird sehr deutlich. Tatsächlich. Der sagt, der BFC macht das mit 4-0.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Und Markus traut auch Hansa 2 was zu bei Eilenburg. Finde ich etwas überraschend, aber er sagt, da gibt es eine Punkteteilung. 1-1.
Denke hier, dass Eilenburg das holen wird. Wird wahrscheinlich kein besonders schönes Spiel werden, aber ich denke, die machen hier ein 3-1 und gönnen sich dort ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf.
Ja, so deutlich bin ich dann nicht ganz. Ich sage 2-1 für Eilenburg. Das rettet mich dann vielleicht. Vielleicht, weißt du, das sind dann die Punkte, die ich auf dich gut mache. Weil dann eben, es wird dann nur ein 2-1 und dann hole ich 4 Punkte, du 2 und dann. Ja, wird das auch. Und dann um 16
Möglich.
Uhr ein Spiel, was beim MDR übertragen wird in TV und Livestream. Das große Thüringen-Derby aus Jena. Der FCC gegen RWE. Und ich fange mal an und sage, Jena gewinnt das Thüringen Derby. Nach einigen Unentschieden zur letzten Folge, also seitdem Erfurt wieder in der Liga ist, alle drei Derbys unentschieden ausgegangen. Aber diesmal gewinnt Jena mit 3:1.
Sehr gut, ich bin ähnlich unterwegs. Ich habe ein 3-0 für Jena an der Stelle. Ich denke auch, dass Erfurt einfach momentan nicht gut drauf ist und dass Jena das ziehen wird.
Ja, und sehr optimistisch ist auch Markus, der an den Derby-Sieg glaubt und nicht wieder aufs Unentschieden tippt, wie sonst immer. Und sagt 2:0 für Carl Zeiss Jena. Am Sonntag dann abschließend noch drei Partien und da sind dann auch die anderen beiden Spitzenteams gefordert. Zunächst um 13 Uhr der Greifswalder FC zu Hause gegen ein momentan strauchelndes Viktoria Berlin.
Ich denke, Viktoria ist immer für eine Überraschung gut und ich glaube, dass Greifswald noch irgendwo stolpern wird. Ich denke, das ist eine Gelegenheit. Ich glaube, das wird ein 1-1.
Markus stimmt dir nicht zu. Der sagt, Greifswald gewinnt 1:0. Und ich stimme dir erst recht nicht zu und sage, das wird ein 2:0 für den GFC, der somit dann also die Tabellenspitze bei mir erstmal verteidigen wird. Parallel spielt dann auch noch Lok Leipzig gegen den FSV Luckenwalde. Und da sage ich zum einzigen Mal an diesem Spieltag schiedlich friedlich unentschieden 1:1.
Da bin ich bei einem Auswärtssieg für Luckenwalde. Ich denke, das wird ein 2-1 für Luckenwalde werden.
Ja, und Markus und ich sind uns mal wieder einig und sagen, diese Folge oder dieses Spiel, besser gesagt, die Folge endet gleich. Das Spiel erstmal, das endet und zwar 1:1. Und wenn Markus und ich schon in trauter Einsamkeit sind, oder Einigkeit besser gesagt, dann beenden wir doch die Folge oder das Tippen erstmal auch bei wir zwei zumindest mal nochmal mit dem gleichen Ergebnis. Wir sagen beide, dass Energie Cottbus das Spiel um 13:30 Uhr am Sonntag, wo das wohl stattfinden wird, mit 2:1 auswärts gewinnen wird. Spiel wird auch im MDR im Livestream übertragen und mein Highlight gerade, ich gucke hier auf die Tipps und während ich den Tipp des letzten Spiels vorlese, schreibt Luca, dass er die Tipps völlig vergessen hat. Ja, Luca, jetzt ist auch zu spät. Wenn du jetzt ganz schnell bist, lese ich noch alle vor, aber schauen wir mal. Lange hast du nicht mehr.
Ja, ich bin zumindest in der Tendenz beim letzten Spiel gleich. Ich habe ein 1-0 für Cottbus. Also ich denke auch, das wird kein Torfestival, aber die werden das machen.
Ja, da dürfen wir sicher sehr gespannt sein auf diesen Spieltag, der jetzt bis zu unserer voraussichtlich nächsten Folge der einzige Ligaspieltag sein wird, denn dann ist erstmal Pokalpause. Gibt dann noch Nachholer an dem Wochenende, aber in erster Linie Pokalpause. Dann am letzten März Wochenende. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke Alex. Jetzt heute nicht mehr die Premiere, jetzt also schon die zweite Folge. Wirst jetzt schon hier routiniert. Und ja, danke euch auch fürs Zuhören in diesem Schnelldurchlauf heute durch die beiden Spieltage. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback oder ähnliches habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an Regionalliga Nordostpodcast@web.de oder schreibt uns auf Instagram oder Twitter auf oder an @RNO-Podcast. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Das wird dann aller Voraussicht nach ohne mich stattfinden. Aber das wird auch mit den anderen wunderbar. Und dann hört ihr in 2 Wochen die anderen wieder. Und dann voraussichtlich in 4 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ciao.